Frustrierte Beter, wer kennt das nicht? Wir wissen, dass Gebet notwendig ist. Ich glaube, da gibt es in diesem Saal große Übereinstimmung. Und irgendwo haben wir den Eindruck, wir kriegen es nicht gebacken. Hier haben wir drei verschiedene Positionen. Die eine Position ist, Gebet bringt doch eigentlich nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie du heute hier mit diesem Thema umgehst. Erwartest du wirklich, dass Gott antwortet, wenn du betest, oder eher so diese Position, als Gott kümmert sich nicht so sehr um den Einzelnen. Das Große hat er in der Hand, aber die Details, das ist was anderes. Oder die zweite Position ist einfach, also zu der ersten hatte ich Bilder mitgebracht. Ich hoffe, dass es diesmal geht. Klickt einfach mal weiter. Das ist ein Hindu-Tempel in Nepal. Wir waren vor 2 Jahren dort. Und was mich sehr schockiert hat, das nächste Bild bitte auch noch, was mich sehr schockiert hat, ist, bei diesem Hindu-Tempel gab es eine große Reihe Glocken rundum. Und wenn die Leute kamen und ihr Opfer brachten, mussten sie erst alle Glocken läuten, mit dem Gedanken, ich wecke diesen Gott, denn ich weiß ja nicht genau, schläft er gerade, ist er abwesend. Gott könnte mein Gebet hören, aber er muss nicht unbedingt. Dieses Bild hat sich bei mir tief eingeprägt. Okay, trotzdem geht es weiter. Die zweite Form hier ist die Unsicherheit. Wenn ich die richtige Form wähle, dann hört Gott vielleicht. Aber welche Form ist denn richtig? Welche Körperhaltung ist richtig? Es gibt Menschen, die sich entzweien aufgrund der Frage, welche Körperhaltung beim Gebet ist notwendig? Was darf ich sagen, was nicht? Wie oft muss ich Gott etwas sagen? Vielleicht 1000 Mal? Muss ich etwas leisten, damit Gott hört? Oder es gibt die dritte Gruppe, die einfach sagt, ich bin einfach so enttäuscht. Ich habe so oft gebetet und es tut sich wirklich nichts. Wir sind mit diesen Fragen nicht allein. Die Jünger, die jeden Tag mit Jesus unterwegs waren, wussten auch nicht so recht, wie es funktioniert. Und deswegen kommen sie zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Klickt ihr? In Lukas 11, Vers 1 steht, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die Jünger haben Jesus beobachtet, haben festgestellt, er betet, er hat eine lebendige Beziehung zu dem unsichtbaren Gott. Und sie waren unsicher, wie geht das? Und deswegen kommen sie zu ihm und sagen, wenn Gebet etwas bewirkt, wenn Gebet eine Möglichkeit ist, den Himmel anzuzapfen, dann möchten wir wissen, wie es geht. Hilf uns dabei, wir brauchen dich. Und Jesus antwortet sofort. Lukas hat in seinem Evangelium die Kurzform des Gebets festgehalten. Bei Matthäus ist die Antwort Jesu in die Bergpredigt integriert. Dieser Matthäus-Text ist auch die Grundlage der heutigen Predigt. Dieser Text ist so ein bisschen wie ein Bild mit einem Rahmen. Bevor Jesus das eigentliche Bild betrachtet, geht er auf den Rahmen ein und stellt ein paar Dinge dar. In Vers 5 steht, Matthäus 6, Vers 5, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Dieser Vers macht deutlich, beten ist keine Sache, um Anerkennung zu bekommen. Beten ist keine Show, wo ich anderen zeigen kann, wie fromm ich bin. Beten hat eine andere Dimension. Und jetzt nähern wir uns ihr. Vers 6, da steht, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Erstmal nochmal zurück zu den Bildern eben. Dein Vater, der ins Verborgene sieht. Dein Vater, der nicht erst geweckt werden muss, wo du nicht erst alle möglichen Glöckchen bimmeln musst, sondern der wirklich da ist und auf dich wartet. Kämmerlein war damals meistens so ein Raum oben auf dem Haus drauf, manchmal so als Prophetenstübchen gedacht. Das war wahrscheinlich der einzige Ort, wo man damals ungestört sein konnte. Die Aussage heißt, wenn du beten willst, such dir einen Ort, wo du konzentriert sein kannst. Schalte Störquellen aus. Ich finde das gar nicht unwesentlich, denn ich selbst bin auch leicht ablenkbar. Da gehen mir beim Beten 1000 Gedanken durch den Kopf oder ich sehe irgendetwas und schon springen die Gedanken. Ich habe Wege gefunden, lange geguckt. Ich habe festgestellt, wenn ich beim Frühstück einfach Zeit für mich habe, und deswegen lohnt es sich auch etwas früher aufzustehen, und kann ich mich enorm gut konzentrieren. Wir haben einen Esszimmertisch und mir gegenüber sind 3 Stühle. Und wenn ich morgens alleine frühstücke, dann stelle ich mir so vor, Vater, Gott, Vater in der Mitte, Jesus und der Heilige Geist, und ich kann mit allen dreien sprechen. Und ich kann einfach mein Herz ausschütten. Es hilft mir, mich zu konzentrieren. Und ich habe festgestellt, wenn ich spazieren gehe, kann ich mich unheimlich gut mit Freunden unterhalten oder mit einfach, ich bin konzentriert beim Spazierengehen. Warum nutze ich es nicht für einen Gebetsspaziergang mit Jesus? Und im Handyzeitalter ist es überhaupt kein Problem, auch mal laut während des Laufens zu sprechen und ohne verrückt gehalten zu werden. Das ist richtig gut. Deswegen schau nach, wo du dich besonders gut konzentrieren kannst und nutze diese Zeit zum Gebet. Psalm 139, Vers 4 sagt, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. David hat begriffen, Gott kennt ihn durch und durch. Und wenn ich weiß, Gott kennt mich durch und durch, erspart es mir unheimlich viel Arbeit, ihm was vormachen zu müssen. Ich finde es schockierend und unglaublich befreiend. Ich weiß, dass er da ist, ich weiß, dass er mich kennt und ich weiß, dass ich mein Herz so, wie es ist, vor ihm ausschütten kann. Genial. In Vers 7 sagt Jesus, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ich habe das mal nach einer anderen Übersetzung gebracht. Dieser Vers macht deutlich, nicht die Masse muss es bringen. Nicht, indem ich ständig wiederhole. In Nepal gab es diese vielen Gebetsmühlen, die ich drehen musste. Oder die vielen Gebetsfähnchen, die überall hingen. Ich habe das Beispiel schon mal irgendwann gebracht, dass ich als Kind immer beim Tischgebet noch den Nachsatz hatte, hilf Gott alle Zeit Amen, wenn mein Vater gebetet hatte. Irgendwann habe ich es mal weggelassen und es hat keiner nachgefragt. Und irgendwann hat mich so ein schlechtes Gewissen überfallen, dass ich gedacht habe, das musst du nachholen. Und damals hatten wir, wenn wir Heu gemacht haben, dann konnte man am Rückweg oben auf dem Wagen sitzen. Genial, es ging mit Kühen nicht so schnell. Und dann habe ich beschlossen, 500 Mal nachzuholen, hilf Gott alle Zeit, Amen. Ich habe es auch gemacht und es ging mir dann besser. Aber es ist völliger Blödsinn. Genau diese Stelle hier, einfach plappern wie die Heiden, also leere Worte aneinander reihen, denn ich habe mir nicht Gott dabei vorgestellt, sondern es ging nur um meine Arbeit, dass ich meinte, damit wäre Gott dann zufrieden. So viel zum Rahmen, jetzt zum Bild. Unser Vater im Himmel. Es fängt mit diesem wunderschönen Wort unser an. Das heißt, es macht deutlich, wir sind Teil einer großen Familie. Gott hat sich das so ausgedacht. Gott mutet uns diese Familie zu, mit ihm als Vater. Und schaut euch mal um, wie viele Geschwister alleine hier sind. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir weltweit haben. Und in der anderen Predigt habe ich deutlich gemacht, Jesus nach dem Hebräerbrief als unser großer Bruder. Eine unglaubliche Familienbeziehung. Und das zweite Wort, unser Vater. Jesus, der den Vater ganz persönlich kennt, der vom Vater kam, gibt uns diese Anrede. Eben wurde schon deutlich in der Einleitung, dass wir in der Karwoche sind. Dass dieser Sonntag ja im Prinzip der Palmsonntag ist, wo wir besonders daran denken. Eine Woche, die uns daran erinnert, wie hoch der Preis war, den Jesus dafür bezahlt hat, dass wir Kinder Gottes werden konnten. Passion bereitete für uns den Weg. Und am Gründonnerstag, diese Woche, erinnern wir uns besonders an dieses Gebet im Garten Gethsemane. Und wer dieses Gebet in den Ohren hat, wer sich daran erinnert, der weiß, dass es damit beginnt, dass Jesus sagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diese Sache an mir vorübergehen. Er betet auch, Vater, mein Vater, wenn es möglich ist. Und dann kommt diese Antwort Gottes, nein, es ist nicht möglich. Der Weg der Erlösung für Heinz oder für die Menschen in Haiger oder für die Menschen auf dieser Erde führt dich, meinen geliebten Sohn, ans Kreuz. Es gibt keine Abkürzung. Diesen Rettungsplan, den wir gemeinsam überlegt haben, dieser Rettungsplan sieht vor, dass du durch die nächsten grauenvollen 24 Stunden hindurchgehen musst. Es gibt keine Abkürzung, keine Alternative dazu. Und Jesus sagt, nicht wie ich will, dein Wille geschehe. Weil er zu seinem Vater betete und sein Vater ihm dieses Gebet im Prinzip ablehnte, können wir heute Vater sagen. Das ist ein Deal, der ist unglaublich. Und ich bin so unendlich dankbar, dass das wirklich die Basis meines Glaubens ist. Dass ich einen Vater habe, der seinen eigenen Sohn wirklich für mich dahingegeben hat, so wie die Bibel das sagt. Geheiligt werde dein Name. Der Name steht für die Person. Was bedeutet das? Geheiligt werde dein Name. Im Grunde genommen eigentlich, du Gott sollst wieder ernst genommen werden. Auch hier in unserer westlichen Kultur. Ich gucke sonntags abends gerne Terra X. Das sind interessante Sendungen. Aber es ist immer so ein bisschen auch ein Schmerz dabei, wenn deutlich wird, was hat die Evolution wieder genial hinbekommen. Dann denke ich, Herr, du bist der, der dahinter steht. Du hast eine Schöpfung genial gemacht, aber dir gebührt nicht die Ehre. Und an vielen anderen Stellen wird Gott in unserer Kultur einfach nicht ernst genommen, sondern irgendwo überhaupt nicht beachtet oder er kommt ganz am Rande nur vor oder wird lächerlich gemacht. Geheiligt dein Name heißt eigentlich, Herr, wir wollen dich wieder ernst nehmen und ich will dich auf jeden Fall ernst nehmen. Dein Reich komme. Wir haben es in Deutschland nicht mehr so mit dem Reich. Wir sind leider da an dieser Stelle Opfer von Missbrauch geworden und deswegen tun wir uns schwer damit. Es geht um den Herrschaftsbereich Gottes, es geht um seinen Einfluss auf Menschen und auf Umstände. In Johannes 18 sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, mein Reich ist überirdisch, mein Reich ist unsichtbar, mein Reich hat eine himmlische Dimension. Aber in Lukas 17 sagt er, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also ihr seid einbezogen als meine Menschen, dass das Reich Gottes in euch ist, durch euch irgendwo zur Entfaltung kommt. Kolosser 1, ich zitiere auch den Vers, wo Paulus sagt, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist Teil des Reiches Gottes. Und dieses Reich Gottes hat ein eigenes Grundgesetz. Leben statt Tod, Liebe statt Hass, Gnade statt Verurteilung, Wertschätzung statt Ablehnung. Und das könnten wir ganz intensiv weiterführen. Wir haben das an der Schule immer wieder praktiziert, wenn wir für die Schule gebetet haben. Wir haben gesagt, Herr, diese Schule ist ein Stützpunkt deines Reiches. Denn wir sind hier, Wir sind doch nicht umsonst hier. Du hast uns hier hingestellt. Und wenn wir hier sind, dann ist diese Schule ein Stützpunkt deines Reiches. Und deswegen beten wir, dass deine Gesetze hier gelten, dass dein Frieden hier regiert. Und in deinem Namen erteilen wir den dunklen Mächten Hausverbot, weil du der Herr bist. 300 Leute hier im Saal, 300, die nach dem Gottesdienst an die verschiedensten Stellen gehen, 300 verschiedene Stützpunkte des Reiches Gottes. Ich mache euch ganz viel Mut, dass ihr in diesem Bewusstsein geht und sagt, Jesus, da wo ich bin, da bist du auch. Und da ist dein Reich und es soll zur Entfaltung kommen. Und ich will dabei sein und ich will, dass du es durch mich tun kannst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus zitiert am Anfang seines Wirkens den Text aus Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Eine Stelle, die deutlich macht, gleich am Anfang in Nazareth war das, wo Jesus diese Jesaja-Rolle sich geben lässt, eine Stelle, die deutlich macht, das ist der Wille Gottes. Das ist die Sendung, mit der ich unterwegs bin. Elenden gute Botschaft zu bringen. Zerbrochene Herzen, Menschen, die gescheitert sind. Menschen, die total kaputt sind, die, wo Hoffnungen zerbrochen sind. Diese Herzen zu verbinden. Gebundene freizusetzen. Gefangene laufen zu lassen. Es ist unglaublich. Als Johannes der Täufer zweifelt, und sagt, bist du es, der kommen soll? Da lässt Jesus ihm verkünden und sagt, geht zu Johannes und sagt, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Das war die Sendung Jesu, der Wille Gottes. Und wir sind in seinem Namen unterwegs. Dein Wille geschehe. Wir sind Menschen, die dieses Reich Gottes hineintragen in eine Welt. Und wir können uns darauf berufen, dass wir die gleiche Kraft, den gleichen Geist haben, der Jesus geleitet hat. Gott lässt seine Menschen nicht im Elend allein. Er greift ein in unser Leben und durch uns in das Leben von ganz vielen anderen. Das ist Hoffnung. Eine ganz lebendige Hoffnung. Es geht weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist die Bitte um Versorgung, die gleich als erste Bitte in diesem Gebet vorkommt. An vielen Stellen der Erde sicherlich deutlich existenzieller. Weil ich denke, dass manche Menschen wirklich diese große Not haben. Was können wir essen? Was können wir unseren Kindern geben? Bei uns ist es an vielen Stellen ganz gut abgedeckt. Manchmal sogar Überfluss. Aber es tut trotzdem gut zu wissen, dass Jesus diesen Bereich ernst nimmt und dass wir in dieser Richtung beten können. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und verbindet diesen Satz mit dem ersten. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Es ist also auch eine Art tägliche Bitte, dass ich zu Jesus komme und sage, ich brauche Vergebung. Wie? Da steht das Wort wie. Wie? Es gibt immer so schön grammatikalisch diese Spielchen. Größer, kleiner, als, gleich, wie. Das heißt, unsere praktizierte Vergebung ist der Maßstab für Gottes Vergebung meiner Schuld. Oh. Wörtlich steht sogar da, wie wir vergeben haben unseren Schuldigen. Das ist schon ganz schön heftig. Ich bekam einen Kollegen vor vielen Jahren und als er kam, hatte er 2 oder 3 Ordner, die stellte er mit einem gewissen Stolz direkt vorne auf seinen Schreibtisch drauf. Ich habe ihn angeguckt und gesagt, was hast du denn da dabei? Wurde deutlich, das war der Schriftverkehr, den er mit seiner damaligen Chefin hatte, an der Stelle vorher. mit allem, wo sie sich behakt haben, mit Rechtsanwalt und mit allem Möglichen. Und das waren inzwischen, füllten das mehrere Ordner aus. Ich habe gedacht, oh Hilfe. Er kam an unsere Schule, hatte kein Feindbild mehr, wurde krank und ging vorzeitig in Ruhestand. Ich habe gedacht, du arme Socke, du nimmst dich selbst mit in diesen Ruhestand. Und ich denke, das ist etwas, was mir so deutlich geworden ist. Gott ist an dieser Stelle so daran interessiert, gegen Käfighaltung zu arbeiten. Denn wir sind mit diesen Dingen, die wir gesammelt haben. Manche haben einen solchen Ordner, entweder im Herzen, im Kopf oder sogar am Regal. Manche haben vielleicht nur ein einfaches Blatt. Aber wir haben unsere Akten. Und da stehen sehr genau die Sachen drin, die noch ganz tief in uns nagen. Dinge, die nicht in Ordnung sind, wo Menschen uns wehgetan haben. Wo wir Zorn empfinden oder Enttäuschung oder Trauer, weil wirklich wir völlig übergangen worden sind. Wo wir das Gefühl haben, ungerecht behandelt worden zu sein. Und so weiter. Und diese Fälle, die nagen in uns und manche pflegen sie über Jahre oder Jahrzehnte. Jesus sagt, nein, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Aber ich kann doch nicht vergeben. Das tut viel zu weh. Und wenn ich daran denke, dann atme ich kurz, dann geht mein Puls hoch. Viele von euch kennen das. Manche haben das so vergraben, dass es sie nicht mehr so sehr berührt. Aber wir setzen die Vergebung Jesu aufs Spiel. Nach dem Vaterunser, nach dem Gebet, kommen nochmal zwei Verse, wo Jesus diese Stelle nochmal wiederholt. Und sagt, wenn ihr den Menschen oder die Übertretungen nicht vergebt, wird auch euer Vater im Himmel euch nicht vergeben. Und ich möchte das an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz ernst sagen. Setzt deine Vergebung nicht aufs Spiel. Lass dich aus deinem Käfig befreien. Es ist manchmal ein ganz heftiger Kampf. Denn ich gebe ja meine Sachen ab. Was heißt das denn im Namen Jesu vergeben? In seinem Namen geht es übrigens. Nicht, weil ich es hinkriege, aber weil Jesus mir die Kraft gibt. Und es ist eine enorme Hilfe, mir jemanden zur Seite zu holen, der mich dabei begleitet und der mir hilft, das vor Jesus zu bringen. Sagt auch nicht, ich möchte vergeben, ich will vergeben. Formuliert es ganz klar und sagt, Jesus, in deinem Namen vergebe ich. Dem und dem. Und wenn ihr noch wisst, für was, fügt es an. Vergeben ist nicht gleich vergessen. Aber nach diesem juristischen Akt, Jesus, ich gebe es aus der Hand und ich lasse es bei dir. Und es ist deine Sache, was du damit machst. Ich bin frei, denn in deinem Namen habe ich Vergebung ausgesprochen. Und dann ist oft zu beobachten, wie auch irgendwann diese Gefühle anfangen zu heilen. Wie irgendwann auch die Erinnerung ein Stück weit heilt. Vergeben ist nicht gleich vergessen. Das ist ein völliger Blödsinn. Vergeben heißt, ich kann mit meiner Vergangenheit versöhnt umgehen. Ich weiß, dass diese Punkte da sind, aber sie tun nicht mehr so weh, weil Jesus diese Wunden geheilt hat und weil juristisch die Sachen klar sind. Das ist eine wunderbare Bitte im Vaterunser. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wörtlich steht hier, und bringe uns nicht in Versuchung hinein, denn Gott ist nicht derjenige, der versucht. Satan ist unser Gegenspieler. Satan ist derjenige, der uns von Gott wegziehen will, der unseren Glauben zerstören will, der uns sogar deutlich macht, dass wir in diesem Käfig unsere eigenen Herren sind, dass wir das Recht haben, irgendwo auch sauer zu sein, wirklich ärgerlich zu sein und darin zu bleiben. Satan kämpft mit allen Mitteln gegen Gottes Reich und denkt nur nicht, dass er irgendeine Spur von Fair Play drauf hat. An einer Stelle wird deutlich, er, wird wie ein brüllender Löwe beschrieben, der Opfer zu verschlingen versucht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ich fast gefährlicher finde, ist, dass er von Jesus als Vater der Lüge bezeichnet wird. Und dass er so genial lügt, dass viele Menschen diesen Lügen glauben und stolz sind und immer den Eindruck haben, sie sind selbstbestimmt. Lasst euch nicht von Satan wirklich lenken, denn das versucht er. Und deswegen diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung oder bringe uns nicht in Versuchung hinein, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mach uns frei von dieser Macht Satans. Gib uns diese Freiheit, wirklich mit dir zu leben, dein Reich zu leben, dein Reich in uns zu erfahren und hineinzutragen. Das Gebet schließt mit einem Lobpreis, der ist in den ältesten Handschriften nicht erwähnt, wahrscheinlich nach 1. Chroniker 29, wo David betet, eingefügt, aber schon ziemlich am Anfang von den Gemeinden einfach in das Vaterunser hineingenommen worden und heute ein fester Bestandteil dieses Gebets. Ich fasse zusammen. Vaterunser ist ein sogenannter Global Prayer. Global Player kennt ihr, Firmen, die weltweit agieren. Dieses Gebet ist ein Gebet, was weltweit gebetet wird. Ein Gebet, das die Welt umspannt. Ein Gebet, das alle Kinder Gottes verbindet. In hunderten von Sprachen, Kulturen, verschiedenster Hautfarben, rund um den Globus. Das finde ich so ganz faszinierend. Dadurch, dass die Erde sich dreht und die Zeitzonen da sind, ist zum Beispiel dieser Sonntag mit dem Gottesdienst. Das fängt dann irgendwo auf den Fidschi-Inseln an oder wo auch immer und geht dann weiter rund um den Globus und Gott wird angebetet und auch mit diesem Gebet wirklich geehrt. Ein Gebet, das uns vor dem Vater eint und verbindet. Eine Art Vermächtnis unseres Herrn Jesus Christus. Ein Gebet, in das ich mich hineingeben kann. Ich muss nicht erst nach eigenen Worten immer suchen, sondern ich kann diese Worte nehmen. Ist es die einzigste Gebetsform? Nein, auf keinen Fall. Denn Beten ist dieses Reden mit Gott. Beten ist das Reden eines Kindes. Und Jesus sagt an einer Stelle, ihr dürft Papa sagen, ihr dürft Abba sagen. Und in Johannes 4 sagt er, und es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Das heißt, es gibt andere Möglichkeiten zu beten. Es gibt die freien Gebete. Es gibt diese intensiven Formen der Anbetung. Aber es gibt auch das Vaterunser. Und es steht nicht in Konkurrenz zu anderen Sachen. Aber wenn dieses Gebet missbraucht wird, gibt es immer wieder Fragen. Ich kann nicht darüber urteilen, was der andere im Herzen empfindet, wenn er dieses Gebet betet. Aber ich freue mich, wenn er es betet. Ich stand neben Menschen, wo ich weiß, dass sie so viele Schwierigkeiten haben, was Glauben an die Bibel, an Jesus angeht. Und sie beteten mit mir zusammen dieses Gebet. Und ich habe gedacht, das hat mich sehr, sehr bewegt. Ich habe gedacht, wenn da gebetet wird, vergib uns unsere Schuld. Herr, du kannst was daraus machen. Es ist deine Sache. Und ich freue mich, wenn gebetet wird, egal wo, an welcher Stelle. Und ich freue mich, wenn wir jetzt zusammen einfach dieses Gebet auch beten können. Wenn wir es gemeinsam beten als etwas, was wir uns vor dem Vater eint, wo wir gemeinsam vor ihm stehen und uns einfach in dieses Gebet hineingeben. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt ein gemeinsames Lied, Ich brauch dich alle Zeit.